Liebe Brüder und Schwestern, es gibt mehrere Kirchberge in der Nähe und einer, der hat uns drei Sängerinnen geschenkt, die Kirchberg-Sängerinnen aus Linsbach. Schön, dass Sie da sind, dass wir uns heute mit einem Gottesdienst musikalisch begleiten lassen dürfen durch Sie. Und das ist ein besonderes Geschenk an uns heute an diesem ersten Feriensonntag. Ja, es gibt auch einen Friday, einen Saturday und einen Sunday. Und der Friday, der ist etwas geadelt worden vor kurzem als der sogenannte Friday for Future. Ich habe gestern unsere vielen Ministranten, es war alles voll, weil gestern war Ministrantennachmittag, gefragt, wer denn bei Friday for Future, wohlgemerkt am Freitagvormittag, demonstriert hat. Und Sie ahnen es, niemand. Warum? Weil die Ministranten und auch Sie den Sonntag kennen und vielleicht überzeugter sind von der Lösung, die Christus uns vorschlägt, die da lautet Sunday for Future. Nichts gegen einen Friday for Future, jeder Tag hat das Kapital, zukunftsträchtig zu werden. Aber was ich mir immer wieder denke, wenn ich an Greta Thunberg denke, diese 16-jährige Mädchen, das aus einer existenziellen Betroffenheit, wer und was immer dahinter stehen mag, denen, die da oben sind und eigentlich Verantwortung tragen sollten, müssten, könnten und wie auch immer, ins Gewissen redet. Nur musste es so weit kommen, dass eine 16-jährige Jugendliche zur Gewissenserforschung derer, die da droben sind, beitragen muss? Aber zurück zum Sunday for Future, ich denke mir, natürlich kann man auf junge Leute hören und das sollte man auch. Denn letztendlich ist die Zukunft von übermorgen die Gegenwart der Jugend von heute und da sollte noch etwas übrig bleiben. Aber ich glaube, wenn wir den Sunday for Future wieder stärker ins Gedächtnis der Menschen zurückrufen könnten, dann wären wir bei einem, dem wir Gehör schenken, der Jesus Christus heißt. Und wenn wir seine Worte nicht nur hören, sondern auch die Woche über, und der Sonntag ist der erste Tag einer neuen Woche, versuchten umzusetzen, dann bräuchten wir keinen Friday for Future mehr. Denn letztendlich sagt Jesus schon seit 2000 Jahren das, was Zukunft bringt. Nicht, dass jeder sich selbst der Nächste ist, sondern dass wir den Nächsten lieben sollen. Nicht, dass ich alles für mich heraushole, sondern dass ich mich auch mal begnügen kann. Genügsamkeit, Brüder und Schwestern, ist und bleibt eine christliche Tugend. Man kann auch mal mit was zufrieden sein. Und liebe Brüder und Schwestern, auch das ist wichtig, Gerechtigkeit schafft Frieden. Das ist eine große Parole christlichen Glaubens. Und wo es ungerecht wird, kommt Unfrieden und Streit. Und wir wissen alle, diese Worte, die wir von Jesus jeden Sonntag hören dürfen, sind eigentlich Worte gemacht für die Zukunft der Welt. Und die endet, wie gesagt, nicht am Ende der Welt, sondern geht weit darüber hinaus. Ich befürchte, wenn wir den Sunday for Future abschaffen, kommen wir zurück an den Karfreitag. Und dann geht es wieder darum, wie kann sich der Mensch erlösen. Wir selbst können uns nie erlösen. Müssen wir auch nicht, weil Christus uns erlöst hat. Lassen wir uns also ansprechen von dem Zukunftspotenzial, das im christlichen Glauben steckt, und werden wir wieder selbstbewusster, dieses Zukunftspotenzial wirksam zu machen in und durch unser Leben. Herr Jesus Christus, wir bitten dich jetzt, dass du bei uns bist. Wir brauchen dich, dein Wort und dein Sakrament. Im Kyrie dürfen wir uns darauf einstimmen.
Thank you.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, den wir in unsere Mitte gerufen haben, sei mit euch. Guter Gott, im Gotteslob wollen wir uns jetzt vor dein Angesicht stellen, dich loben und preisen in und durch unser Leben. Lasset uns beten. Gott, du bist der Beschützer aller, die auf dich hoffen. Ohne dich ist nichts gesund und nichts heilig. Führe uns in deinem Erbarmen den rechten Weg und hilf uns, die vergänglichen Güter so zu gebrauchen, dass wir die unvergänglichen nicht verlieren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, den der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Schwestern und Brüder, mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ihr wart tot infolge eurer Sünden und euer Fleisch war unbeschnitten. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Wort des lebendigen Gottes.
Halleluja, Halleluja.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus betete einmal an einem Ort. Als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Dann sagt er zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten, wird dann der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn ihr schon nicht deswegen aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind heute bei einem schönen Thema und damit bei einer Frage. Wie beten Sie? Warum beten Sie? Und wofür beten Sie? Es gibt Menschen, die sind Himmelstürmer, die bestürmen den Himmel mit ihrem Bittgebet. Und es gibt Menschen, die gehen sehr gelassen ans Beten heran. Die beten etwa mit den Worten von Pater Rupert Mayer und dessen Lieblingsgebet, das so beginnt: Herr, wie du willst, soll mir geschehen, und wie du willst, so will ich gehen, hilf deinen Willen nur verstehen. Die Einstellung, die dahinter steht, klingt gelassen und nach Gottvertrauen, diesem Vorschuss an Vertrauen, das wir Gott immer entgegenbringen dürfen, wenn wir ihn bitten, nach dem Motto: Gott, du weißt am besten, was gut für mich ist. Jesus hat für beides Verständnis. Auf der einen Seite sagt Jesus: Bittet, dann werdet ihr empfangen. Auf der anderen Seite sagt Jesus: Macht euch keine unnötigen Sorgen. Also bittet nicht ständig um alles Mögliche. Denn euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Man kann also so manche Bitten, denke ich, auch getrost mal ablegen in seine Hände. Sind sie gut aufgehoben? Aber was Jesus immer wichtig ist, ist dieses Vertrauen. Jesus sagt: Bittet so, als ob ihr es schon empfangen hättet. Bittet so, als ob ihr es schon empfangen hättet. Da legt man sehr viel Gottvertrauen als Vorschuss mit in die Bitte hinein und man fragt sich: Geht das am Ende auch auf? Oder anders gefragt, welche Bitten sind von mir schon erhört worden, welche meiner Bitten nicht? Und ich glaube, jeder von uns kann sagen, dass es Bitten gibt, die nicht erhört wurden. Fragt sich warum. Im Nachhinein versteht man manches besser. Denn manche Bitten, die wir uns erbeten haben, sind auch deswegen nicht erhört worden, weil es etwas gibt, das uns am Ende besser getan hat. Und so manche Entwicklung im Leben und im Glauben führt doch durch tiefe Täler. Und wir tauchen anders wieder auf. Gott weiß am besten, was gut für uns ist. Das ist zumindest die Gebetserfahrung vieler Menschen im Nachhinein. Aber es kommt auf die Einstellung an, auf eine gute Mischung. Von wem sollen wir beten lernen, wenn nicht von Jesus? Auf der anderen Seite ist es so, dass man beten eigentlich nur durch Beten lernt. Das ist wie im Fußball. Fußballspielen lernt man durch Fußballspielen, entwickelt sich Ballgefühl. Und ich kenne Menschen, die wirklich viel beten und ein Gebetsgefühl entwickelt haben und durch dieses Gebetsleben viele Gebetserfahrungen, auch Gebetserhörungen und Gebetsnichterhörungen geschenkt bekommen haben. Wenn wir also beten lernen wollen, dann gehen wir zu Jesus, hören wir auf ihn und beten dann mit ihm. Was Jesus zum Beten sagt, wissen wir eigentlich alle. Erstens sagt er uns: Macht nicht viele Worte, plappert nicht wie die Heiden. Recht hat er. Wissen Sie, wenn wir eine Litanei nach der anderen herunterbeten, allein schon das Wort herunterbeten, spricht Bände. Dann werden wir eines nämlich nicht tun können: Gott etwas übrig lassen, was er braucht, um uns zu erreichen, und das ist die Stille. Weniger Worte ermöglichen mehr Stille. Mehr Stille lässt Gott mehr reden, sodass wir ihn hören. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal probiert haben, mal 5 Minuten am Morgen eines Tages nur still werden. Vor Gottes Angesicht in seiner Gegenwart still bleiben. Und Sie merken plötzlich, was Sie da hören. Und ich sage Ihnen eines, die eigentlichen Antworten unseres Lebens hat uns doch immer die Stille gegeben. Nicht unsere Worte. Das Zweite, was Jesus sagt, wenn du betest, zieh dich zurück. Wir alle haben ja einen Gebetsort in uns, den wir Seele nennen. Und wenn wir uns da mal hinein zurückverziehen in diesen inneren Raum des Gebets, alles andere mal stehen und liegen lassen, dann werden wir merken, dass wir in diesem inneren Gebetsraum den idealen Gebetsort gefunden haben. Jesus sagt, wenn du beten willst, geh in deine Kammer und sperr die Tür zu. Das tut Jesus nicht, damit er allein bleibt, sondern damit er dann zu zweit sein kann mit seinem Vater und damit im Gebet eins wird mit ihm. Jesus hat oft gebetet und er ist dazu in der Regel in die Einsamkeit gegangen. Da war er auch zu Beginn des heutigen Evangeliums. Seine Jünger, die ihn begleitet haben, haben ihn immer wieder beten sehen. Und vom Gebet Jesu muss eine Ausstrahlung ausgegangen sein, die die Jünger fasziniert haben muss. Denn jetzt kommen sie zu ihm mit einer Bitte. Sie sagen, Herr, lehre du uns bitte beten. Und Jesus tut das. Er hält keinen Vortrag über das Gebet, sondern er nimmt sein Gebet und betet es mit seinen Jüngern, sodass es das gemeinsame Wir-Gebet des Glaubens wird. Vater unser im Himmel. Wenn wir dieses Gebet heute etwas näher anschauen wollen, das tun wir, weil wir dieses Gebet brauchen, das ist das Grundgebet der Christen, dann werden wir eines feststellen, Jesus fällt beim Beten nicht mit der Tür ins Haus. Er betet nicht gleich drauf los. Sondern das Erste, was Jesus tut, er sagt, Beten ist Einstellungssache, stellen wir uns erstmal richtig auf Gott ein. Und deswegen beginnt das Gebet auch mit Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht der meine. Und wenn wir das tun, dann haben wir das Wichtigste getan am Beginn des Gebetes, wir haben uns Gott zugewandt und ihm gesagt, Gott, du bist Gott, mein Gott, unser Gott. Denn, liebe Brüder und Schwestern, wir können von Gott nur dann etwas erhoffen, wenn wir ihn wirklich Gott sein lassen. Gott ist kein Erfüllungsgehilfe. Man kann Gott nicht als Gebetsjoker aus dem Ärmel ziehen, wenn man mit seinem Lebenslatein am Ende ist. Nein, Gott ist Gott. Das muss gesagt sein, das will er hören. Und dann wird Jesus sehr schnell sehr konkret. Ist es Ihnen auch aufgefallen beim Vater Unser? Die Kurzversion bei Lukas, die längere bei Matthäus. Es ist keine ellenlange Litanei geworden. Jesus fügt nicht 100.000 Bitten aneinander. Umso mehr und wichtiger ist es zu überlegen, was Jesus so wichtig war, dass er eine Bitte in seinem Gebet daraus formuliert hat. Und das Erste, worum er bittet, ist wirklich das tägliche Brot. Gib uns unser tägliches Brot. Er bittet nicht um Kaviar, er bittet nicht um Lachs und es muss auch kein Shampoo her. Aber das Brot brauchen wir. Und die Älteren unter uns wissen, dass es wirklich so ist. Der Mensch braucht das tägliche Brot, um zu überleben. Vielleicht nicht bei uns, aber an vielen anderen Orten dieser Welt zu unserer Zeit brauchen Menschen ihr tägliches Brot, damit sie nicht verhungern. Und liebe Brüder und Schwestern, es wird nur um das tägliche Brot gebetet. Und wenn wir diese Bitte ernst nehmen, das dürfen wir und uns vergegenwärtigen, dass ja wir nicht nur für uns beten, ich für mich, sondern wenn ich um mein Brot bitte, bitte ich in dieser Bitte immer auch um das Brot für den anderen, für dich, erst dadurch wird es unser Brot. Mein Brot ist nicht erlaubt, unser Brot schon. Und liebe Brüder und Schwestern, wenn wir so denken, merken wir in Bezug auf Friday for Future, wäre für alle ja genug da. Wenn es für mich das tägliche Brot sein darf, dann kann es auch das tägliche Brot für viele andere bleiben. Wenn ich mir zu viel rausnehme, bleibt für andere zu wenig übrig. So einfach ist die Rechnung. Und eigentlich ist für alle genug da, sagen die Entwicklungspolitiker, und das stimmt. Gerecht geteilt bleibt für alle genug übrig und vor allem, wir bleiben vor einer Zukunft stehen, die auch zukunftsfähig sein wird. Denn wenn wir jetzt im Moment zu viel rausnehmen, wenn wir uns nicht mehr genug sehen, Genügsamkeit ist eine christliche Tugend, bleibt für die kommenden Generationen definitiv zu wenig übrig. Wir merken plötzlich, diese Vater-Unser-Bitte ist unglaublich solidarisch, wichtig, überlebenswichtig für die Menschheit in der Schöpfung. Die zweite Bitte ist ebenso solidarisch, da geht es um Vergebung. Vergib uns unsere Schuld. Liebe Brüder und Schwestern, Vergebung kann man sich nicht selbst schenken. Vergebung muss man sich immer erbitten von einem, der sie mir dann gibt, der mir vergibt. Und das Schöne ist, wir beten danach alle zusammen, vergib uns unsere Schuld, weil niemand von uns ohne Schuld ist. Jeder hat irgendwas angestellt. Gut so, dass wir ehrlich sind, weil damit haben wir das Recht, andere um Vergebung zu bitten und zugleich werden die anderen uns auch um Vergebung bitten dürfen. Aber zunächst gilt die Bitte gegenüber Gott, der ohne Schuld ist, der uns entschuldigt hat im Kreuz Jesu. Und Jesus sagt uns, wenn ihr bereit seid zu vergeben, dann dürft ihr auch hoffen, Vergebung zu finden. Wenn ihr nicht bereit zur Vergebung seid, habt ihr diesen Anspruch nicht. Sie merken plötzlich, diese Dynamik des Vergebens bricht die Härte von Schuld und Vergeltung auf und wird damit zum ersten tragfähigen Schritt für den dauerhaften Frieden. Drittens, führe uns nicht in Versuchung. Diese Bitte, liebe Brüder und Schwestern, kommt im Matthäusevangelium vor und sie überlegt immer wieder, wie kann das sein? Führt Gott in Versuchung? Natürlich nicht. Gott führt nicht in Versuchung, wie könnte er? Im Jakobusbrief bekommen wir die ideale Lösung für die Frage, führt Gott in Versuchung? Nein. Keiner, sagt der Jakobusbrief, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht in Versuchung kommen, Böses zu tun und er führt auch selbst niemand in Versuchung. Jeder wird von seiner eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt. So ist es. Jesus ist selbst der Versuchung ausgesetzt worden in der Wüste, wir wissen das. Die Versuchung nach Macht, nach Einfluss, nach Seinwollen wie Gott. Aber Jesus hat dieser Versuchung widerstanden und er sagt uns auch wie, indem wir uns in der Versuchung an Gott halten, an Gott klammern. Und ich glaube, der Weg ist eher der, der bittet, dass Gott uns durch die Versuchung führen soll und auch führen kann, am besten dadurch, dass wir in der Versuchung beten. Wer betet, sündigt nicht in der Regel. Und dann, liebe Brüder und Schwestern, am Schluss noch der Blick auf das Böse. Jeder von uns wird wohl zugeben müssen und dürfen, es gibt das Böse. Reden wir es nicht klein, diskutieren wir es nicht weg. Das Böse gibt es und es wird es weiterhin geben. Das Böse ist deswegen so problematisch, weil es anonym ist, die anonyme Macht des Bösen, die man sich nicht erklären und die man auch nicht fassen kann. Aber, liebe Brüder und Schwestern, wir glauben an das Gute und die Kraft und die Macht des Guten und die stärkste Kraft und Macht des Guten ist und bleibt die Liebe. Und deswegen werden Sie mir recht geben, das Böse hat seine Macht immer am Guten verloren. Wenn vor 75 Jahren Graf Schenk von Stauffenberg mit anderen den Anschlag geplant hat auf Hitler, der gescheitert ist, so war er doch ein Wegbahner und Bahnbrecher für das Ende des Tausendjährigen Reiches. Menschen, die an das Gute glauben, hatten noch immer die Kraft freigesetzt, dem Bösen Herr zu werden. Wir glauben an das Gute, an die Macht und die Kraft des Guten, die stärker ist als das Böse, weil wir an Gott glauben, der das Gute ist. Und zu guter Letzt, liebe Brüder und Schwestern, Jesus ist unser Vorbeter, im Vater unser ist er unser Mitbeter und Jesus ist auch unser Fürbeter, unser Fürbitter. Im Johannesevangelium betet Jesus in den Abschiedsreden inständig darum, Vater, gib, dass keiner von denen, die du mir gegeben hast, verloren geht, und er bittet darum, dass wir vor dem Bösen bewahrt bleiben. Vielleicht können wir uns das auch einmal vergegenwärtigen, dass es Jesus auch ist, der für uns betet und bittet und eintritt beim Vater. Liebe Brüder und Schwestern, das Vaterunser ist ein Schatz an Gebet und deswegen so kostbar, weil es Jesus uns gegeben hat und darum so hilfreich, weil wir kein Vaterunser allein beten, sondern jedes Vaterunser Gebet beten wir zusammen mit ihm. Amen.
Thank you.
Herr unser Gott, wir haben das Gedächtnis des Leidens Christi gefeiert und das heilige Sakrament empfangen, was uns dein Sohn in unergründlicher Liebe geschenkt hat. Das werde uns nicht zum Gericht, sondern bringe uns das ewige Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, die Kirche, und das ist sehr schön, die Wallfahrtskirche von Bieberbach, werden wir in Bälde tagsüber offen lassen dürfen. Das heißt, Pilger, und es kommen viele Pilger tagsüber, auch Sie vielleicht, können bis nach ganz vorne kommen, also dem Herrgott möglichst nahe. Das setzt voraus, dass wir alles, was Menschen mittragen und mitnehmen könnten, vorher sichern. Dafür sind die Vorbereitungen getroffen, gerade die Votivtafeln werden so gesichert, dass sie keiner mitnehmen kann, wie in der Vergangenheit geschehen. Und Sie haben auch gesehen, dass wir die Seitenaltäre von den Silberleuchtern befreit haben. Die kommen natürlich bei den Festgottesdiensten auch wieder an Ort und Stelle. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir die Kirche so herrichten, dass sie wirklich auch besuchsoffen sein und bleiben kann. Das heißt auch, dass der Kinder-Audio-Guide, den wir am Fest Kreuzerhöhung zum ersten Mal öffentlich machen dürfen, auch genutzt werden kann. Ein Audioguide, den der Arbeitskreis Ehe und Familie entwickelt hat, wo Kinder mit ihren Familien Step by Step, Ort für Ort, Kirche und Wallfahrt entdecken können. Ich hoffe, Sie haben jetzt einige Tage Ferien. Ich kenne eine Lehrerin, für die ist ein erster Ferienreflex, dass sie die Uhr abnimmt. Und sie sagt, Ferien sind für sie dann, wenn sie kein Zeitgefühl mehr hat. Ich weiß nicht, ob Sie das auch wollen, kein Zeitgefühl mehr und Ferienstimmung. Aber wie dem auch sei, ich weise Sie jetzt schon darauf hin, dass am 15. August, vielleicht tragen Sie das ein schöner Gottesdienst bei uns ist, nämlich der Festgottesdienst zu Marie Himmelfahrt. Wir beginnen um 19.30 Uhr, halb 8 Uhr, damit es für die anschließende Lichterprozession zur Lourdesgrotte auch schön dunkel ist. Das Bläserquartett des Bieberbacher Blasorchesters wird uns musikalisch durch den Gottesdienst und im Laufe der Prozession begleiten. Mir bleibt jetzt noch ein herzliches Vergeltskurs zu sagen, den Blinsbacher Kirchbach-Bergsängerinnen. Schön, dass Sie da waren und ich hoffe, wir hören uns recht bald wieder. Wie ich es bei jeder Gruppe und bei jeder Sängerinnen sage, die hörbar und spürbar zum Gelingen und zur Freude des Gottesdienstes beigetragen haben. Also herzliches Dankeschön fürs Kommen. Und noch einen gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen und uns allen, dass wir da was draus machen und so in eine gute neue Woche starten können. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch, er schenke euch gedeihliches Wetter und halte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Er segne die Felder, die Gärten, den See und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Amen. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchet, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Amen. Und der Segen des allmächtigen und treuen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, komme über euch und unser Land, über eure Arbeit und die Früchte der Erde und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.